Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Das sind doch schöne Worte. Alles oder nichts. Wo bist du denn bei, wenn ich jetzt sage alles oder nichts, was fällt dir da ein, Max, wo trifft das auf dich zu?
Alles oder nichts? Sehr schwierige Frage. Muss ich mal kurz in mich gehen und überlegen? Sagt doch ihr erstmal, wie es bei euch zutrifft, alles oder nichts. Oder wie kommst du auf die Frage?
Naja, es gibt ja Menschen, die leben irgendwie nach dem Verfahren, ne? Entweder alles oder nichts, also entweder ganz oder gar nicht.
Ich zum Beispiel.
Okay.
Nee, sag du. Nee, ich dachte nur, bei mir ist das Thema Ordnung. Also entweder meine Wohnung sieht aus wie Sau.
Oder
sie ist komplett ordentlich, bis aufs kleinste Detail. Und ich krieg's nicht hin, ein Mittelmaß zu finden. Entweder ich schmeiß meine Klamotten einfach nur überall hin, wenn ich mich ausziehe.
Der Mittelmaß ist dann in der Phase von aufgeräumt zu komplettes Chaos.
Aber vom kompletten Chaos zum aufgeräumt sein ist noch mehr Chaos, weil ich dann auch immer aussortieren will.
Geil.
Okay, ja, oder Leute, die. So bin ich auf jeden Fall nicht.
Bist du eher ordentlich?
Würde ich jetzt auch nicht sagen.
Du wohnst du mit deiner Freundin zusammen oder nicht?
Genau. Ich wohne in Freiburg jetzt gerade. Das ist so ein Zwischending. Also wir wohnen in einer Einzimmerwohnung.
Oh.
Also eigentlich ist es eine Einzimmerwohnung.
Wie viel Quadratmeter?
Das weiß ich gar nicht. Gute Frage. 60 so ungefähr. Also relativ groß. Also du hast eigentlich schon mehrere Zimmer, aber die Wand ist nicht durchgehend.
Mhm.
Das heißt, die Wand hört in der Mitte auf und dadurch ist es quasi ein großer Raum.
Mhm.
Und dadurch hast du natürlich kein Rückzugs.
Ein geteiltes Loft quasi.
Genau.
Ja.
Und das war jetzt, also sie studiert Medizin, war jetzt 4 Monate in Konstanz im PJ und dann habe ich dort alleine gewohnt. Und jetzt, wenn ich wieder zurückkomme, wohnen wir zusammen dort und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Das heißt, deine Ordnung ist eher von 0 bis 10 hoch?
Also jetzt, bei ihr ist meine Ordnung sehr gut. Aber wenn ich jetzt alleine bin, dann lässt die Ordnung schon auch mal nach, ja.
Und ich hatte so an Menschen gedacht, die zum Beispiel sagen, ernährungsbedingt jetzt, so, jetzt will ich meine Ernährung umstellen.
Mhm.
Und dann ist es halt direkt so von 0 auf 100 extrem, ohne irgendwelche, Genusslebensmittel. Und dann scheitert sie natürlich.
Ich glaube, so war ich früher tatsächlich auch.
Mhm.
Hatte ich immer so eine Phase, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt mache ich das und das. Und dann hast du aber nach 2 Wochen gemerkt, ja, nee, doch nicht.
Mhm. Ja, oder bei Sport. Meine Schwester ist teilweise ein bisschen so. Ich hoffe, sie hört die Folge nicht. Aber die ist eigentlich ist sie ein bisschen sportfaul und dann kommt irgendwann immer so die Phase, so, jetzt muss ich mit Sport anfangen und dann geht sie irgendwie jeden Tag joggen. Und dann hat sie irgendwann ein bisschen Knieschmerzen und dann hört sie wieder auf. Also diese Struktur und Routine. Ich habe gerade Blackout in meinem Kopf.
Okay.
Ja, um was soll es eigentlich gehen?
Um was soll es heute gehen? Wir hatten euch ja in der letzten Folge, falls ihr die gehört habt, schon so ein bisschen angeteasert, dass wir gerade den Max bei uns haben. Und der Max, der macht ein Praktikum bei uns. Der ist quasi auch Ernährungswissenschaftler und hat seine Bachelorarbeit über ein Thema geschrieben, wo wir heute nochmal so ein bisschen intensiver drauf eingehen. Also wir hatten in der letzten Folge schon gesagt, dass das Thema war Cholin. Und dass Cholin früher als Vitamin gekennzeichnet war, aber dann irgendwann nicht mehr und irgendwie bei uns in Deutschland noch gar nicht so ein Riesenthema ist. Ich weiß, dass es ja immer in der Säuglingsnahrung mit angereichert ist, weil man ja weiß, dass die Gehirnentwicklung maßgeblich von Cholin abhängig ist. Aber erzähl du doch mal, was einfach generell so ein bisschen, was dich selbst überrascht hat bei der ganzen Recherche.
Oder wie du überhaupt drauf gekommen bist.
Ja, vielleicht erstmal das. Stimmt.
Genau, also ich bin, glaube ich, darauf gekommen, weil ich höre auch die Corittenau, den Ernährungswissenschaftler,
Ich mag ihn sehr gern.
Ja, ich höre es tatsächlich immer zum Einschlafen.
Damit kannst du einschlafen. Aber auch,
ja, ich weiß nicht, es entspannt mich irgendwie.
Also der Akzent? Manchmal
geht es nicht so gut, weil ich dann auch so ein bisschen drüber nachdenke, über die Sachen, die er erzählt. Aber meistens funktioniert es eigentlich ganz gut.
Ich finde den super interessant und den Akzent total anstrengend. Ich
das Österreichische?
Ich finde ihn geil, aber er verliert sich halt sehr in so Details. Ja. Ne? Also wenn er was erklärt, dann geht er halt bis ins Tiefste. Und ich habe das mal mit meinem Mann im Auto gehört und mein Mann meinte nur irgendwann so, Alter Luzi, wie kannst du das eine Stunde lang ertragen? Und ich so, boah, ich finde es so interessant. Ich glaube, das ist so mein Hyperfokus dann, weil ich halt das Thema geil finde. Aha. Aber für andere, die sich halt einfach nur mal am Rande damit beschäftigen, ist es halt einfach furchtbar.
Ja, das glaube ich. Kann ich auch verstehen. Nee, aber auf jeden Fall habe ich das bei ihm gehört und es klang halt so interessant, weil du das halt davor überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Also ich hatte es noch nie gehört gehabt.
Nee.
Auf jeden Fall soll ich mal erklären,
ja, gerne,
worum es denn geht.
Ja.
Also Cholin ist eben ein Vitaminoid, habe ich ja in der letzten Folge schon erklärt. Und in den letzten Jahren ist eine ziemliche Diskussion aufgekommen, ob eine erhöhte Zufuhr von Cholin das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko erhöhen kann, weil eben Cholin wird im Dünndarm von einem bestimmten Transporter aufgenommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine hohe Menge an Cholin aufnimmst, dann ist dieser Transporter gesättigt. Das heißt, der Transporter kann nicht weiter Cholin aufnehmen und das übermäßige Cholin gelangt in den Dickdarm. Mhm. Wo es dann von deinen Darmbakterien umgewandelt wird zu einem Stoff, der heißt Trimethylamin. Mhm. Und dieser Stoff wird dann wiederum in der Leber verstoffwechselt zu Trimethylaminoxid, also kurz TMAO heißt es. Und dieser Stoff wurde eben in den letzten Jahren vermehrt mit dem Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Das heißt, höhere Konzentrationen von diesem Stoff im Blut waren mit einem erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko in Verbindung gebracht worden.
Und was sind das so für, also wenn jetzt jemand hier zuhört, der nicht so richtig medizinisch versiert ist oder interessiert, was sind das so für Erkrankungen?
Genau, das ist zum einen Herzinfarkt, Schlaganfall. Also das wurde eben in Humanstudien getestet. Aber eben die Mechanismen, die dazu führen, wurden in Tierstudien getestet. Das ist dann zum Beispiel, also in Mausmodellen meistens. Und da wurde eben getestet, ob dieses TMAO zu einer verstärkten Arteriosklerose führt, was eben die Vorstufe von einem Herzinfarkt oder von einem Schlaganfall ist. Weil durch diese Arteriosklerose kommt es zu einer Verengung der Gefäße und dadurch zu einer Minderdurchblutung, wodurch dann eben diese kardiovaskulären Ereignisse auftreten können.
Und jetzt würde man ja denken können, okay, dann ist Cholin anscheinend nicht so toll, dann sollte ich nicht so viel davon essen.
Genau, ja.
Weil dann kriege ich vielleicht einen Herzinfarkt. Warum stimmt das denn jetzt so nicht?
Genau, das stimmt nicht tatsächlich. Also was mir in meiner Bachelorarbeit aufgefallen ist, durch viele Studien, die ich gelesen habe, dass eben der Großteil der Allgemeinbevölkerung eher minder versorgt ist mit Cholin als überversorgt. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig, eine Überversorgung zu erzielen überhaupt. Weil jetzt zum Beispiel die Tierstudien, die ich untersucht habe, die haben alle mit brutal erhöhten Dosen gearbeitet, die du überhaupt nicht erreichen kannst als Mensch. Und wenn du jetzt mit einer normalen Ernährung, ist es eigentlich nicht zu erreichen.
Das ist ja eigentlich wie mit dem Thema Süßstoffe, ne? In den Tierstudien kriegen die Mäuse ja teilweise extrem viel Süßstoff zugeführt. War das ein Nieser oder war das Husten?
Das war ein Huster, Entschuldigung. Okay.
Was sagt man dann? Auch Gesundheit?
Würde ich jetzt sagen,
oder? Hust nicht so laut. genau. Und die Mengen an Süßstoff, die würden wir Menschen ja kaum.
21 Liter Cola Light wären es.
21 bei Liter Aspartam. Pro Tag.
Ja.
Oh, krass. Ja. Ich glaube, da stirbst du davor an zu viel Wasser.
Genau, Intoxikation durch Wasser. Ja, aber das heißt, eigentlich sind wir alle nicht so toll versorgt mit Cholin. Was heißt das denn jetzt für unsere Ernährung?
Ja, dass es eben sinnvoll ist, auf jeden Fall eine ausgewogene Ernährung.
Wo steckt das Cholin vor allem drin?
Ja, genau. Also es steckt tatsächlich überwiegend in tierischen Produkten drin, also in Eiern, Fleisch und Innereien, also zum Beispiel Leber, aber ist auch in vielen pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, wobei halt nicht in so hoher Menge.
Mhm. Tofu, glaube ich, ne? Tofu,
genau,
Sojabohnen.
Also Sojabohnen sind relativ hoch, aber eben nicht so hoch wie in tierischen Produkten.
Mhm. Ja, gibt es einen Unterschied zwischen pflanzlichem und tierischem Cholin?
Gibt es tatsächlich. Also in tierischem Cholin ist vor allem das Phosphatidylcholin, heißt es. Das ist Bestandteil von Zellmembranen und deswegen eben überwiegend in tierischen Lebensmitteln enthalten. Und in pflanzlichen Lebensmitteln ist überwiegend wasserlösliches Cholin.
Mhm.
Also die unterscheiden sich, Phosphatidylcholin ist fettlöslich und die pflanzlichen Cholinformen, das sind zum Beispiel freies Cholin und Glycerophosphocholin heißt es, also das ist jetzt nicht so relevant.
Wir haben
relevant.
Hier den absoluten Experten.
Schön, dass du dir die Namen alle noch merken kannst. Was meinst du, wie lange?
Ja, ich habe mich 2 Monate komplett damit befasst und ich bin da sehr perfektionistisch mit so Formulierungen und alles. Ich habe diese Arbeit, glaube ich, 100 Mal gelesen und umformuliert. Mhm. Irgendwann wirst du einfach...
Es ist drin.
Ich glaube, ich kann es alles auswendig.
Ich frage dich in einem Jahr nochmal. Aber was jetzt vielleicht noch einige nicht verstehen werden, was ist denn jetzt die Kernaussage? Also es hat dieser TMAO-Wert oder TMAO-Wert... Mhm. Hat ja dann theoretisch auf dem Blatt Papier vielleicht irgendwas mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun, aber irgendwie ja dann auch nicht. Also das Cholin wird ja gar nicht so viel in unserer Bevölkerung.
Genau, also das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil es natürlich auch noch nicht so viele Studien dazu gibt. Und du kannst natürlich, sowas kannst du ja eben nur mit Tiermodellen untersuchen, weil du kannst ja nicht... einfach einem Menschen 500 Gramm Cholin geben. Also 500 Gramm ist sowieso brutal.
Und dann gucken, ob derjenige einen Herzinfarkt bekommt.
Genau, eben. Mhm. Das ist ja das Problem daran. Mhm. Und dadurch, du musst ja in diesen Tiermodellen so hohe Dosen verabreichen, das, was passiert überhaupt. Und deswegen ist halt einfach die Aussagekraft extrem begrenzt.
Mhm. Hast du denn auch Studien gelesen bei Mäusen, die so total unterversorgt waren mit Cholin? Was ist da passiert?
Also es waren alle Studien, die hohe Dosen verabreicht haben, aber die Effekte waren unterschiedlich.
Mhm.
Also es gab auch Studien, wo keine Effekte beobachtet wurden und auch Studien, die einen schützenden Effekt beobachtet haben. Das heißt, dass bei einer höheren Cholinzufuhr tatsächlich eine geringere Arteriosklerose beobachtet wurde.
Mhm.
Was natürlich auch interessant ist.
Mhm. Sowieso. Also da hat nämlich der Nico auch mal erzählt, hier mit den ganzen Cholesterin, in Anführungszeichen, Lügen, dass wir immer noch so ein bisschen auf altem Stand sind und das Cholesterin ja immer dann gefunden wird, zu hoch im Blut, wenn gerade wahrscheinlich irgendwo eine Entzündung vorliegt. Und dann ist immer die Frage, ist denn dann Cholesterin daran schuld? Und wir sagen ja dann immer, oh, Cholesterin, böse. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken über die Ernährung, dass wir da weniger Cholesterin zufügen. Aber ist denn wirklich das Cholesterin schuld? Oder ist das Cholesterin einfach immer nur dann mehr zu finden, wenn schon etwas anderes im Körper im Gange ist? Und ist es quasi wie die Feuerwehr, die halt zu einem Feuer kommt, das schon existiert.
Das weiß ich auch noch, glaube ich. Das habe ich auch gehört.
Total. Es ist mir so im Kopf geblieben, weil ich das so spannend fand. Weil wir ja manchmal, und da ist die Ernährungswissenschaft halt einfach auch irgendwie prädestiniert, ich meine die ganze medizinische Wissenschaft, dass wir immer denken, oh, jetzt haben wir den Bösewicht gefunden. Aha. Und im Nachhinein stellt sich aber raus, das war ja nur ein kleiner Helfer, der aber anderen Bösewichtern gerade hier das Leben eher erleichtert hat. Und dann fokussiert man sich quasi eigentlich auf das komplett Falsche.
Da könnte man ja im Endeffekt, wenn man einen erhöhten Cholesterinwert hat, könnte man ja immer das CRP, das koreaktive Protein, mittesten. Weil dann würdest du ja sehen, ab 0,5 hast du einen erhöhten Wert im Sinne einer stillen Entzündung.
Ja. dass man es direkt mittestet. Ja. Und ich meine, wenn wir uns vorstellen, wer hat vorrangig jetzt einen erhöhten Cholesterinwert, wo wir uns Sorgen machen würden, das wären eher übergewichtige oder adipöse Menschen oder
Alkoholiker.
Alkoholiker. Das heißt, da liegt das Problem natürlich auch ganz woanders. Mhm. Ja, und dann ist es ja klar, warum vielleicht auch mehr Cholesterin dort gebraucht wird, wo vielleicht andere Entzündungsreaktionen gerade stattfinden.
Und das hatte ich jetzt tatsächlich bei einem Patienten von mir, wo die Cholesterinwerte und die Leberwerte gerade sinken, die waren erhöht und der CRP-Wert ist mitgesunken. Und das fand ich total spannend, weil du wirklich nicht weißt, wo es Henne, was war zuerst Henne oder Ei,
genau.
So rum.
Genau.
Genau. Ja, finde ich total spannend.
Also in 10 Jahren sind wir da wahrscheinlich auch weiter. Und was ist denn jetzt deine Kernaussage der Arbeit gewesen?
Ja, die Kernaussage ist leider wie bei vielen Arbeiten, das ist ja meistens so leider, dass du eben keine endgültige Aussage treffen kannst, weil natürlich begrenzte Forschung nur da liegt und es einfach noch viel weitere Forschung braucht. Die Studien, die durchgeführt wurden, einfach mehrere Limitationen aufweisen. Mhm. Deswegen war jetzt meine Kernaussage, dass man, also was sichtbar wurde in den meisten Studien, dass eben eine pflanzenbetonte Ernährung hilfreich ist, eben bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was eben auch schon frühere Beobachtungsstudien gezeigt haben, mit ausgewählten tierischen Lebensmitteln. Das war jetzt meine Kernaussage, dass man eben auf den, also es gibt Empfehlungen von Gesellschaften wie zum Beispiel der europäischen, der EFSA, ja. Europäische Gesellschaft für, wie heißt der nochmal?
Ich kenne nur EFSA, ehrlicherweise, ich weiß nie in die langen Version. Europäische
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit.
So.
Gott. Wie kann ich das jetzt vergessen?
Ich sag auch EPA und DHA und ich glaube, warte mal. Docohexapentaensäure.
Docohexaensäure. Eicosapentaensäure.
Ja, siehst du? Genau.
Ja, das ist der Vorteil, wenn man gerade aus dem Studium kommt.
Ja, genau.
Da hat man das noch.
Okay, aber vielleicht gehen wir nochmal auf den Anfang. Warum wird denn Säuglingsmilch, also jetzt ganz normale Pränahrung zum Beispiel, warum wird die denn mit Cholin angereichert?
Genau, weil Cholin eben sehr wichtig ist für die Gehirnentwicklung. Es ist Bestandteil von Acetylcholin. Das haben die meisten wahrscheinlich auch schon gehört. Das ist ein neu... Nicht? Also das ist ein...
Je nach Zuhörer.
Je nach Zuhörergruppe vielleicht schon.
Also ein Neurotransmitter, also Signalüberträger, sage ich jetzt mal, zwischen den Nervenzellen. Und der ist einfach wahnsinnig wichtig für die Gehirnentwicklung. Deswegen ist es vor allem bei schwangeren Frauen sehr wichtig, dass die auf eine ausreichende Cholinzufuhr achten.
Mhm.
Also es wird ja auch in deinem Körper synthetisiert, aber es sind eben auch verschiedene Faktoren, die dazukommen können, dass deine körpereigene Synthese begrenzt ist, die du eben selber gar nicht weißt.
Mhm.
Zum Beispiel irgendwelche genetischen Mutationen, das kannst du einfach nicht wissen.
Mhm.
Deswegen ist es einfach, würde ich sagen, ganz wichtig, darauf zu achten.
Was hatte ich gerade? Ah ja, genau, es gibt ja Länder, ich glaube Spanien oder generell Südamerika gehört dazu, habe ich letztens noch von einer Mutter nämlich gehört, die meinte, bei denen ist es ganz üblich, dass gesagt wird, Kinder bis 5 sollen täglich ein Ei essen.
Ach, verrückt.
Mhm. Ja, ein Ei. Und wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ein Ei ist ja ein perfektes Lebensmittel, es hat super viel Nährwert. Und da geht es wahrscheinlich eben auch mit ums Cholin, natürlich auch um andere Fettsäuren und Eiweiß etc., aber mit ums Cholin, weil die Länder da wohl von überzeugt sind, okay, da sind so wichtige Dinge für die Gehirnstruktur, für die Gehirnleistung mit drin, für jetzt gerade diese wichtigen ersten 5 Jahre, dass da einfach gang und gäbe ist, jeden Tag ein Ei. Finde ich cool.
Und hier wird es komplett verteufelt.
Hier wird es jetzt so komplett verteufelt mit den neuen Ernährungsempfehlungen der DGE, die einfach komplett Nonsens sind. Und alle Menschen, die sich aber leider dann nicht weiter damit beschäftigen, denken, oh Gott, das böse Ei.
Mhm.
Ja.
Aber habt ihr die Erfahrung gemacht, dass sich Menschen überhaupt an die Empfehlungen der DGE halten?
Halt, also nee, rollen, ja.
Wie, wirklich?
Ja, ich hatte, als das rauskam mit, ich glaube, es ist maximal ein Ei die Woche oder so.
Ja. Also verarbeitet darf man auch ein paar mehr, die werden wohl nicht dazu geführt, aber sonst, also es ist auch missverständlich ausgedrückt. Mhm.
Und ich wurde unfassbar viel gefragt im ersten Monat nach dieser Veröffentlichung, weil es ja auch medial groß war.
Ja, das ist auch, ich finde es wirklich bescheuert, weil das verunsichert ja die Menschen komplett und ja, sie wissen gar nicht, warum überhaupt.
Und ich habe dann ganz klar erklärt, okay, man muss ja sagen, jeder Mensch auf dieser Welt hat 5000 Nahrungsmittelkalorien grundsätzlich zur Verfügung. Trotzdem gibt es unfassbar viele Menschen, die hungern. Das hängt natürlich auch mit der Umsetzung von Nahrungsmitteln auf der Welt zusammen, ob es jetzt ein Biodiesel ist oder aber tierische Lebensmittel, weil Tiere natürlich auch was zu essen brauchen und wir dementsprechend Nahrungskalorien verschwenden in dem Sinne. Und wenn wir es für die Weltversorgung an Essen betrachten, ist es sinnvoll, weniger tierische Produkte zu essen. Müssen wir einfach mal ganz klar ökologisch sagen.
Kurzer Einwand. Auf den Anbaugebieten quasi, wo zum Beispiel Rinder einfach grasen, könntest du nichts anderes anbauen.
Genau.
Das ist ja immer so der Faktor.
Ja, das Problem ist natürlich, dass über 90% des Futters für Rinder natürlich aus Argentinien und ähnlichem stammt und dann Monokulturen sind, wofür Regenwald abgeholzt sind. Also wenn man es wirklich tiefgründig betrachtet, wäre es ökologisch für die Welt gesehen besser, weniger tierische Lebensmittel zu essen.
Weniger, aber nicht gleich null.
Nicht gleich null. Und wenn man jetzt ein Biorind hätte, wäre es natürlich total effektiv, weil das Gras im Endeffekt CO2 binden kann in den Wurzeln und bliblablub. Also ist alles ein bisschen komplexer, als man denkt. Aber dafür ist die Empfehlung gedacht. Also aus Klimagründen war dieses weniger tierische Lebensmittel. Und meinen Patienten habe ich erklärt, wenn es aber um dich persönlich geht und du sitzt als individuelle Person vor mir, dann muss ich dich betrachten, das, was für dich am besten ist. Und das wäre mehr Eier zu essen.
Und das ist ja eigentlich die Kritik, die der Gesellschaft vorgeworfen wurde, weil das ist eine deutsche Gesellschaft für Ernährung. Da geht's nicht um Ökologie. Die muss die Nährstoffzufuhr der Menschen erstmal im Blick behalten und darf jetzt nicht alles andere im Blick behalten. Und das ist wirklich, finde ich, ein richtig großes Thema, weil dann jeder Mensch denkt, ah, okay, dann ist ja, wenn ich auf alles verzichte und mich nur noch von Pflanzen ernähre, dann geht's mir wohl gut. Aber das können wir per se nicht sagen. Und wir wissen, in den kritischen Lebensphasen stimmt das absolut gar nicht, dass das die gesündere Variante wäre. Und deswegen finde ich das total super, wie du das dann machst, dass du sagst, so, jetzt gerade geht's nur um dich als Menschen.
Genau.
Und was ist für dich als Menschen jetzt gerade wertvoll? Zum Beispiel, wenn ich ein nahrungsmittelallergisches Kind habe, was eine Kuhmilch- und eine Hühnerei-Allergie hat und das erstmal in den ersten Jahren nicht essen darf, dann empfehle ich den Eltern, darauf zu achten, dass genug Fisch und Fleisch verzehrt wird und im besten Fall noch Muttermilch oder dann irgendeine Aminosäuremischung, damit dieses Kind halt sich gut entwickelt. Und da geht's 0,0 dann darum, klar, wenn die Familie jetzt total hardcore dagegen ist oder auch das Kind kein Fleisch und kein Fisch mag, dann ist das wieder was anderes. Aber da erstmal drauf zu gucken, wie können wir dieses Kind stabilisieren von den Nährstoffen, dass es sich gut entwickeln kann. Und das wäre bei so einem Patienten wie von dir dann genau das Gleiche.
Genau, da muss man erstmal die eigene aktuelle Gesundheit sehen und dann kann man natürlich weiter ökologisch, ethisch sehen. Yes. Sehe ich genauso.
Hast du noch was beizufügen, Max?
In welcher Hinsicht meinst du jetzt?
Wie ist dein Gesamtgefühl mit der Bachelorarbeit?
Gefühl? Also ich fand das Thema wirklich sehr interessant. Also mir hat es wirklich auch Spaß gemacht. Was ich ein bisschen einen Krampf fand, war die Studien auszuwerten, weil du halt erstmal nicht checkst, was überhaupt da, also du liest da 30 Seiten von irgendwelchen Informationen, die am Ende eigentlich irrelevant sind. Am Ende ist eigentlich das Wichtigste, was im Abstract
Conclusion.
Steht.
Conclusion. Genau.
Ja.
So bin ich übrigens vorgegangen, ne?
Du hast nur Abstract?
Ich habe mir oft nur den Abstract genommen und dann halt auch, keine Ahnung, wie viele Studien ich damals zu Schichtarbeit und Ernährung und Krebsrisiko und bla bla bla. Aber ich habe echt so hauptsächlich die Zusammenfassung genommen und die dann untereinander verglichen.
Okay.
Mir ein bisschen Arbeit erspart.
Oder die Zusammenfassung gefällt mir, die Studie gucke ich mir an.
Ja, genau, genau.
Ja, bei mir war's,
wow, Max hat sie komplett gelesen.
Ja, teilweise war's schon, musste man schon auch, weil gerade bei diesen Tierstudien musstest du schon drauf achten, dass du alles liest, weil sonst vergisst du da irgendwas, was dann doch wichtig war, dann war es schon wichtig.
Ja.
Genau, also das war ein bisschen schwierig, aber das Thema an sich war mega cool. Du hast natürlich am Ende von diesen Arbeiten bist du natürlich immer so ein bisschen unbefriedigt, weil du natürlich zu keinem klaren Ergebnis kommst. Es war dann schon auch ein bisschen schwierig, weil du halt so viele Ergebnisse hattest, die sich widersprechen, immer auf die Gegensätze einzugehen. Warum ist es in der Studie, dass sie zu dem Ergebnis kommen und warum in der anderen Studie jetzt zu dem? Das war ein bisschen schwierig, aber im Grunde genommen.
Aber so ist es doch auch immer, oder?
Ja, genau, ich glaube, so ist es immer.
Das wird dann trotzdem dann wird eine Studie genommen mit irgendeiner Kernaussage und das kommt dann in den Medien und das setzt sich fest. Mhm. Und das finde ich immer so schade, weil wenn du dann einmal dir die Mühe machst, das selber bei PubMed mal einzugeben und dir 30 Studien dazu anguckst, dann wirst du einfach oft keinen Konsens finden.
Ja, das stimmt.
Immer mal so, mal so, mal so, mal so, abschließend noch nicht geklärt. Mhm. Und deswegen nicht zu vorschnell urteilen.
Es gibt eine lustige Studie zum Glyphosat in Muttermilch. Habt ihr von der gehört? Das war ein riesiger medialer Aufschrei. Das Glyphosat ist ja ein Pflanzenschutzmittel.
Von Monsanto.
Genau.
Bösewicht schlechthin.
Jetzt ja Bayer.
Ja, jetzt ja Bayer.
Auf jeden Fall wurde das in Muttermilch gefunden. Das wurde super, super groß medial verbreitet. Und im Endeffekt war die Studie, es ist lange her, aber ich meine, es waren 10, 15 Teilnehmende in der Studie.
Wow.
Und es wurde getestet mit einem Urintest. Also die Muttermilch wurde auf einen Urintest gepackt, wo dann Glyphosat gemessen werden sollte. Also es war so eine komplette Nonsens-Studie, die aber medial wirklich mindestens einen Monat richtig krass war. Und da Studien selber lesen, und das muss man ja eigentlich auch mal endlich in der Schule lernen.
Boah, nächste Folge müssen wir mal über die witzigste Studie, die ich in meinem Leben je gelesen habe, sprechen.
Okay.
Freut euch schon darauf.
Ja, da freue ich mich auch. Hör ich auf jeden Fall an.
Ja, dann danke, Max, für...
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Dein schönes Thema.
Und dann hören wir es nächste Woche.
Yes.
Bewertet uns gerne.
Wenn ihr Fragen habt an Max, dann gerne in die Kommentare. Meldet euch gerne die nächsten 2 Wochen. Tschüss.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen, und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.